merkst ja so ein bisschen jetzt bei den jungen Leuten, die auch bei uns trainieren und wie diese drauf sind. Und ich erkenne auch mich selbst da teilweise natürlich. Und ich habe auch letztens auch, wo sie gesprungen sind, im Training gesagt, so lernst du vergessen, ne? Und da gab es einen Spruch von einem, der hat gesagt, schon fast so beim Loslaufen, nein, ich will mich nicht verletzen. Da habe ich gesagt, so, stopp. Also wenn du so denkst, dann ist es komplett falsch.
Das ist Oleg Zernikel, Stabhochspringer, EM-Bronze-Medaillengewinner, zweimaliger Olympiateilnehmer und so viel mehr als das. Sein Weg, eine beeindruckende Reise von den ersten vielversprechenden Jahren bis zu Tiefpunkten, in denen Zweifel und Rückschläge fast den Glauben an sich selbst zerstörten. Mit ehrlichen Einblicken berichtet Oleg Zernikel, wie er in Momenten der Verzweiflung durch innere Selbstreflexion, mentales Training und die unerschütterliche Unterstützung seines Trainers und Mentors Jochen Wetter seinen inneren Kompass wiederfand. Eine Geschichte, die zeigt, dass wahre Stärke nicht allein in Medaillen und sportlichen Erfolgen gemessen wird, sondern vor allem in der Fähigkeit, sich immer wieder neu zu definieren und aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Mein Name ist Alexandra Dersch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der neuesten Folge von True Athletes True Talk. Oleg, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir Zeit genommen hast, mitten in dieser Hallensaison. Wir haben mega viele Themen, über die wir sprechen wollen. Ich meine, hinter dir liegen schon 16 Jahre Leistungssport oder Stabhochsprung halt allgemein. Also es gibt ein bisschen was, aber sag erstmal, wie geht's dir?
Also mir geht's gut, danke der Nachfrage. Es fühlt sich alles wie immer an, ganz normal. Der Körper, der zeigt sich manchmal gut, manchmal schlecht. So wie es sich halt gehört, mit fast 30 Jahren. Ich werde im April 30. Eine ganz komische Zahl für mich. Und ja, Wettkämpfe, Hallensaison, Training, Uni, also wiederholt sich alles von Jahr zu Jahr. Und
Langweilig
auch
wird er auf jeden Fall nicht, ne?
nee, das nicht. Also ich versuche mir vorzustellen, wie ist es denn, wenn ich irgendwann aufhören würde mit Leistungssport, was dann noch übrig bleibt. Ich weiß es gar nicht.
Noch viel, Oleg, ich bin mir sicher, aber noch bist du ja zum Glück mittendrin in deiner Karriere. Das freut uns persönlich natürlich auch sehr. Aber deshalb lass uns gerne auch, weil du dein Alter auch gerade schon so charmant angesprochen hast, so eine kleine Reise durch deine Karriere wagen. Denn das wissen inzwischen bestimmt ganz, ganz viele. Bei dir war ja auch so ein Knackpunkt, dieser Schritt von der Jugend in die aktiven Klasse, an dem du ja fast verzweifelt bist, da so ein bisschen deine Leichtigkeit verloren hast. Heute wirkst du, das merke ich auch jetzt direkt, halt deutlich gelassener und gereifter. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen so in diese Reise. Erinnerst du dich noch an das Jahr 2015 und dein damaliges Lebensgefühl?
Ja, natürlich, durch ganz gut erinnern. Ja, das war ein Jahr, wo ich halt, wie viele vielleicht schon wissen, aufhören wollte, weil da lief wirklich gar nichts. Und ich habe mich damals sehr viele Fragen gestellt und wieso, weshalb ich das überhaupt mache, weil ich bin an einem Punkt angekommen damals, wo es überhaupt nicht vorwärts ging. Da waren halt sehr viele Emotionen auch dabei gewesen und mein damaliger Trainer, der Jochen, also der aktuell noch mein Betreuer ist sozusagen, der Jochen Wetter, hat mir damals gesagt, bleib dran, komm einfach ins Training, mach irgendwas, worauf du Bock hast, aber halt hör nicht auf, weil er wusste, sobald man einmal den Stab weglegt, sobald man sagt, ah, ich habe da jetzt keinen Bock für eine Woche oder für zwei, für drei oder wie auch immer, das ist dann natürlich, ja, man auch wahrscheinlich nie wieder. Und so. Trotzdem sind wir irgendwie gesprungen, trotzdem haben wir irgendwie was trainiert, das, worauf ich Bock hatte und ich habe halt sehr viel analysiert und habe sehr viel hinterfragt. Was mache ich da überhaupt? Wie soll es weitergehen? Und irgendwie habe ich mich dann doch gefangen, weil zum Teil ich auch eine rosarote Brille anhatte zum gewissen Zeitpunkt. Und habe aber weitergemacht. So, weil ich habe auch gespürt, ah, da ist auch Energie und vor allem ich habe immer wieder einen Satz in mir gehört, der mir oft gesagt wurde damals. Und es hieß, ey, ich habe Potenzial, du kannst hochspringen. Und irgendwie war das auch wahr gewesen, weil ich wusste, dass ich eigentlich das drauf habe, aber irgendwie es einfach nicht gebacken bekommen, das richtig auf die Bahn zu bringen. Und ich glaube, diese Faktoren haben damals eine Rolle gespielt, dass ich trotzdem dann weiter trainiert habe, dass ich trotzdem weitergemacht habe. Und wie die Story dann auch weitergeht, es hat auch nicht direkt alles geklappt. Natürlich ist es auch Jahre später. Das war dann 2016, 17, 18, 19. In dem Endeffekt 2021, wo es dann wirklich mit Tokio geklappt hat, ne? Also dann 5 Jahre später, hat lange gedauert nochmal dieser Weg. Ne? Ich meine, klar, dazwischen gab es doch kleine Zwischenerfolge. Das war dann die U23 EM-Teilnahme. Da habe ich dann geschafft, mich zu qualifizieren, glaube ich, noch damals. Und vielleicht in der deutschen Meisterschaft dann dementsprechend. Aber habe ich da trotzdem irgendwie noch
Ja, war ein harter Weg, ne?
durchgeboxt.
Wenn man das so zurückblickend sich mal anschaut. Also es waren, genau wie du gesagt hast, ja 5 Jahre ohne Bestleistung, ohne Medaillen. Und ich meine, das auch so vor dem Hintergrund, du kamst ja aus einer Erfolgsphase. Mit 19 bist du schon 5,50 Meter gesprungen, hast schon eine Medaille bei einer U20-WM geholt. Mit dem Wissen von heute, kannst du für dich festmachen, woran dieses, ich sag mal so, Leistungsplateau lag? Warum es dann nicht diesen Schritt weiterging, warum das so schwer war?
Ja, vielleicht ich sag's mir immer, vielleicht die allgemeine Reife, die daran gefehlt hat, ein bisschen. Auch viel halt Erfahrung natürlich, ne? Viel Lebenserfahrung, die da noch eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel zu vergessen zu lernen, loszulassen und zu sagen, ey, das war's, alles gut, ne? Ist jetzt abgehakt, weiter geht's. So, und nicht über zurückblicken und nochmal, ah, und damals war das so gewesen und damals und noch früher war das so gewesen, hat sich so und so angefühlt und das hat sich dann so angefühlt. Und dann suchst du halt irgendwie nach dieser einen Antwort, die es eigentlich gar nicht gibt, ne, die eigentlich gar nicht existiert. So, und stattdessen zu sagen, hey, kann auch gibt's dich, ist mir egal, wie auch immer, ich gehe jetzt wieder neben den Stab und mache halt wieder einen Schwung und versuche dann nochmal besser zu machen, wie auch immer. Ne. Ich glaube, das war das, was mir gefehlt hat damals. Also nicht dieser körperliche Faktor, ich war eigentlich fit und konnte technisch umsetzen, was mir verlangt worden ist, sozusagen. Aber so die Kopf halt, typisch der Hochschwinger mit seinem Kopf, der halt Probleme hat, das auf den Punkt zu bringen. Und da halt hat halt diese Reife dementsprechend gefehlt, würde ich mal sagen. Diese Erfahrung, weil mit 19, wie du sagst, obwohl ich da schon sehr viele auch internationale Wettkämpfe erlebt habe, sehr viele, war es U18 Weltmeisterschaft, 20 EM, Rieti gab es noch, ich weiß es gar nicht mehr, waren schon, vielleicht ist ein oder weiterer noch mit dabei. Aber trotzdem ist da etwas, was halt noch fehlte. Und ich würde, glaube ich, tippen auf die allgemeine Lebenserfahrung und halt diese Reife, die da noch ich gebraucht habe.
Wenn du dich so zurückerinnerst, gab es so einen bestimmten Wendepunkt oder eine Erkenntnis oder keine Ahnung, irgendeinen Satz, wo du im Nachhinein sagst, das hat mir total geholfen, diesen einen Schritt in der Reife oder auch, eigentlich ist es ja auch eine Identitätsfindung, so neu für dich zu gehen.
Ja, ich gab es mehrere zu unterschiedlichen Zeitpunkten, würde ich mal so sagen, weil so zum Teil 2016, 15 war das so gewesen. Ich glaube, ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich Stabhochsprung eigentlich schon irgendwo hasse, weil es so eine verdammte komplizierte und anstrengende Disziplin ist. Und ich dachte immer, wenn ich das irgendwie laut aussprechen würde, dann würde ich direkt aus dem Training ausgeschlossen und kann dann nach Hause gehen oder wie auch immer. Ne? Na, und ich sag's jetzt immer noch so, das ist eigentlich eine verdammt geile Sportart, ja, aber die ist ja verdammt anstrengend und verdammt auch
Glaube ich,
scheiße
absolut, ja.
manchmal. Das glaube ich, das war der erste Punkt so zu der Akzeptanz, zu der Anerkennung von dem, was ich überhaupt mache. So, und da kam auch diese Reife ins Spiel irgendwann und auch zu sagen, ich treffe meine Entscheidung selbst. Und mache nicht nur immer alles das, was der Trainer von mir verlangt, sondern zu sagen, hey, ich möchte zum Beispiel genau das machen oder ich finde das jetzt schlecht, ich möchte unbedingt das machen oder ich brauche neue Impulse, ich möchte jetzt beim Andrei Timonchik trainieren. So. Und ich glaube, das war dann der richtige Schritt, um da halt nochmal diese neuen Impulse zu bekommen, auch die auch zuzulassen dementsprechend. Und trotzdem habe ich dann in der Zeit experimentiert. So, und ich habe mich selbst nochmal analysiert, wie ich es immer tue, und habe halt festgestellt, okay, wo sind meine Schwächen? Weil ich unruhig war zum Beispiel, ne, und irgendwie vom Sprung immer ewig gebraucht habe, bis ich irgendwie auf diesen Punkt kam, loszulaufen. Und ich habe halt mit Meditation probiert, dann auch eine Zeit lang. Das war noch bevor Corona kam. Und das war halt immer so ein, wie kann man das beschreiben, so ein Komplex aus verschiedenen Dingen, die ich halt ausprobiert habe, dann wieder vielleicht sein gelassen habe und dann halt nur was anderes ausprobiert habe und dann wieder sein gelassen habe und plötzlich kam dann irgendwann so 2020 so ein Flow. Ja, irgendwie hat sich da was ereignet, auch ich würde sagen, die Gedankenweise, die Gedanken, die ich mir halt selbst in den Kopf gestellt habe, wie auch immer. Also die Sätze, von denen du jetzt eben gesprochen hast, so was will ich? Und ich habe mir halt auch ein Ultimatum gestellt, in dem ich gesagt habe, ich möchte nach Tokio. So, das ist irgendwie meine letzte Chance. Ich habe das als meine letzte Chance gesehen, dort dabei zu sein. Und ich habe mir gesagt, wenn ich da nicht dabei bin, dann hörst du auf. So, dann ist es genug, weil ich sah mich auch irgendwo so ein bisschen, ja, am Ende, weil ich gesagt habe, ich mache das schon so lang, ich habe nicht immer Bock drauf, so, weil, ja, du springst vielleicht eine 55, 60, wenn es einmal geklappt hat, ist eine coole Leistung. Aber irgendwie wolltest du auch wieder was davon zurückhaben, so natürlich, ne? Weil du weißt, ey, die Leute, die beispielsweise irgendwo dabei waren bei Olympischen Spielen oder haben Medaillen geholt, die profitieren halt davon auch mehr natürlich,
Klar.
ne? Weil du kannst nicht andauernd studieren und dann auf Hochleistungsniveau deinen Sport treiben, sehr viel der Zeit investieren, noch auf Wettkämpfe gehen, auf Wettkämpfe, also Wochenende unterwegs sein und dann in Anführungsstrichen mit leeren Händen zurückkommen, weil du bist immer noch auf einem Niveau, du bist immer noch 55 Springer, du hast damit nicht irgendwie dich eher zu irgendwas qualifizieren können. Also das ist dann irgendwo so eine Ebene und das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr natürlich. Und deswegen kam auch dieses Ultimatum ins Spiel. Entweder du springst da jetzt die 85 irgendwie oder du ja, hörst also auf und das reicht dann auch dementsprechend. Und zu meinem mir zugute, als noch Tokio für 2020 stand, sprang ich halt immer noch für die 50 und dann kam der Corona und wurde es verschoben. und dann habe ich so gedacht, okay, was machst du eigentlich jetzt? So, weil das wird jetzt verschoben, es wurde jetzt nicht abgesagt und hast gesagt, ja, entweder ich nehme da teil oder du hörst auf. Und dann war das so ein Selbstläufer auf einmal. Ich wusste nicht, okay, gehst halt weiterhin ins Training, trainierst halt mal. So, weil, ja, die Welt geht eh unter gerade, weißt du, was soll ich so machen? Da kam eine gewisse Leichtigkeit auch ins Spiel. Da kam auch dieses, wovon ich jetzt eben gesprochen habe, lernen zu vergessen, aber auch eine gewisse Gelassenheit kam da auch rein. Nicht so ernst zu nehmen, einfach mal wirklich zu springen, mehr Spaß zu haben vor allem. Und nicht so verkopft und verkrampft, ich muss jetzt unbedingt da irgendwas machen. Nee, lass ein bisschen mehr los. Geh ins Training, trainiere, hab Spaß und das hat auch wiederum noch eine weitere Rolle dann reingespielt, weil ich habe mich freier gefühlt in dem, wie ich den Stab gehalten habe, in dem ich loslaufen wollte, in dem, was ich da in den Kopf reingesetzt habe und plötzlich kamen die ganzen Puzzlesteine aus den vergangenen 3, 4 Jahren nochmal zusammen auf einmal. So, ah, das funktioniert jetzt hier, das funktioniert jetzt da, oder es fühlt sich so einfach an, das fühlt sich besser an, und die Technik ist halt jetzt auf einmal ganz andere, und wir haben gut trainiert eigentlich, ich laufe schneller. Okay, so, und plötzlich bin ich dann auch irgendwann in der Halle, noch im Training, sehr gut geschwungen, sehr hoch, und dann dachte ich mir, oh, das könnte doch klappen, so mit Tokio-Teilnahme, und dann ging es nochmal ganz anders weiter.
Voll schön und auch wie spannend, ne? Also wenn du das so beschreibst, das klingt ja immer so einfach, auch dieser Satz, lernen so zu vergessen. Ich kann mir vorstellen, wenn du den zum ersten Mal gehört hast, das ist, was so trivial klingt, ist manchmal genauso so hart. Und diese vielen kleinen Puzzleteilchen, die sich dann da zu einem Ganzen zusammengefügt haben. Wenn du das heute so dir anschaust, welche von diesen Puzzleteilen, also Meditation, Leichtigkeit, was ist heute dein perfektes Puzzle-Piece sozusagen?
Wow, oh, gute Frage. Ich würde, glaube ich, behaupten, allgemein so die mentale Arbeit trotzdem dahinter. Das ist auch unter anderem mal die Zielsetzung auch. So, was möchte ich erreichen? Wo bewege ich mich hin? Das ist ja hauptsächlich Kopf. Also ich könnte jetzt meditieren, so viel ich will. Ich glaube, wenn ich nicht im Kopf habe, was ich im nächsten Wettkampf vorhabe, dann kann ich dann noch 20 Stunden meditieren oder was, dann wird es auch nicht besser. So, also ich muss schon eine gewisse Bereitschaft entwickeln, beziehungsweise auch auf meinen Körper achten. Trotzdem versuchen noch hineinzufühlen, oh, wie fühle ich mich heute? Brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr Auszeit oder brauche ich noch, muss ich mich noch mehr abschalten, weil ich merke dann schon jetzt nach den Jahren und in diesen ganzen vielen Erfahrungen, wann ich ausgebrannt bin oder was dazu geführt hat und wann ich dann wirklich erholt bin und weiß, oh, jetzt habe ich irgendwo das Kribbeln, die Energie und was ich dafür halt machen muss. So einfach kann ich mich da trotzdem nicht, glaube ich, festlegen auf das eine Puzzleteil, weil es sind immer noch viele verschiedene. Aber die Kopfsache, viel einfach da nochmal sich bewusst zu werden und auch diese Bereitschaft zu entwickeln. Okay, so, Was hast du vor? Das setzt du unbedingt um und das auch wirklich verfolgen dann. Ja,
Machst du das
würde
alles
ich
in
sagen.
Eigenregie oder holst du dir da auch Hilfe, was mentale Arbeit und so angeht?
Also viele Dinge mache ich alleine, weil das war auch meine eigene Initiative damals, das auszuprobieren und zu gucken, wie das halt hilft oder auch nicht. Also jetzt Eisbaden, jetzt seit ein, zwei Jahren, wo ich auch gedacht habe, boah, ich könnte das mal ausprobieren, wie das sich auswirkt auf Körper, auf die mentale Gesundheit. Also, aber ich tue auch mit Mental-Coaches arbeiten. Damals waren es zwei, jetzt ist nur noch eine. Und wir tun halt dementsprechend sich mit solchen Dingen beschäftigen. So, wie war der Wettkampf? Wie hat sich's angefühlt? Was habe ich mir vorgenommen? Oder wie können wir das jetzt weiterentwickeln? Was habe ich mir dabei gedacht bei Durchläufern, die ich da gemacht habe? So, wieso konnte ich mich da jetzt nicht irgendwie umfokussieren? So, gab es eine Verspannung im Körper? So, genau. Sowas dann.
Kann man das an Zahlen festmachen? Also wenn ich mir jetzt so deinen Tag angucke, du hast es ja eben schon ein bisschen gesagt, Training, Studium, mentale Arbeit, wie viel Prozent fließen so in diesen Aspekt mentales Training?
Ja, immer ein bisschen unterschiedlich, also mal mehr, mal weniger, wie gesagt. Ich habe das früher zum Beispiel jeden Tag versucht zu machen und habe dann gemerkt, okay, es tut mich schon eher dann überbelasten, weil ich habe mich dann gefühlt, als ob ich das machen muss und ich möchte. So, weil ich mir jeden Abend 9 Uhr mich dann hingesetzt habe und dann auch irgendwas gemacht. So, nee, das ist dann irgendwann zu viel. Ich mache es dann, wenn ich halt Lust drauf habe. So, wenn ich wirklich sage, ey, jetzt habe ich Bock da noch, nicht zusammenzufassen und meine Gedanken irgendwie zu bündeln, so. Deswegen, es klingt viel, ist aber vielleicht auch gar nicht in dem Fall. Also je nach Phase, je nach Trainingsphase vielleicht, jetzt Wettkampfphase natürlich dann schon, versuche ich mich eher runterzufahren und dann die Energie zu sammeln für den nächsten Wettkampf. Also sonst bin ich ja auf so einem Dauer-Adrenalin-Niveau, was ich dann hält bis zum nächsten Wettkampf, dann bis zum nächsten Wettkampf und
Ja.
das mache ich irgendwann fertig.
Ja,
Genau.
so nach Gefühl halt auch. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen eintauchen in diese Phase, beziehungsweise auch deine Begleiter auf dem Weg, weil Leistungssport beziehungsweise Leichtathletik ist natürlich ein Individualsport, aber zu weit gehört ja auch ohne das Team drumherum läuft ja auch wenig. Und bei dir war ja schon, korrigier mich, aber ich meine, seitdem du 13 Jahre alt bist, Jochen Wetter, so dein permanenter Begleiter, lange auch Trainer, inzwischen halt noch Berater, ein bisschen Mentor, vielleicht auch so ein väterlicher Freund. Wie würdest du das jetzt über all die Jahre so bezeichnen? Was zeichnet eure einzigartige Verbindung aus?
Also der ist der Einzige, der mich nur als Alex manchmal nennt. Das ist nochmal eine andere Geschichte für sich. Wir sind halt verbunden, ne, über so viele Jahre mittlerweile. Der Jochen ist halt immer irgendwie präsent im Wettkampf, im Training, überall. Also wir sehen uns doch oft, wir telefonieren natürlich auch oft und da gibt es immer noch Besprechungen, Beratung, aber war der Wettkampf, erzähle mal, bericht mal. Der hat mich halt immer begleitet und hat mich auch immer die richtigen Tipps gegeben, was ich machen soll, im Sinne von zum Beispiel Schule, Abitur, auf jeden Fall Abitur machen und dann auf jeden Fall studieren gehen und dann halt, damit ich meinen Sport weiter üben kann und nicht irgendwie, ja, mach Ausbildung, mach was du willst. Und das, er hat gesehen, das Potenzial in mir, hat immer versucht, mich halt in die richtige Richtung zu lenken, hat es auch geschafft, ne? Sieht man ja, also ich studiere halt
Absolut.
und habe auch dann meine Ziele erreicht und daran kann man erkennen, dass er halt alles richtig gemacht hat. Ne? Auch dieses Jahr 2015, 2016, wo er gesagt hat, eben, ja, komm trotzdem ins Training, trainier, hab Spaß. Ne? Lern zu vergessen und dann, es klappt. Es klappt, ist überzeugt, es klappt, es hat immer gesagt, es wird, es kommt und dann, ja, hat er auch recht gemacht.
2015. Hattest du gerade noch mal gesagt, war so dieses große, beziehungsweise kamen diese großen Fragezeichen, die dich dann über mehrere Jahre begleitet haben. Und dann kam 2021, der Durchbruch sozusagen, die Bestleistung 580, diese neue Leichtigkeit, von der du eben gesprochen hast, auch so durch Corona, vielleicht auch mangels Alternativen und einfach dieses Spaß haben wieder am Springen. Und dann kamen die Olympischen Spiele. Und ich erinnere mich an einen Satz, als du dann die Qualifikation sozusagen so einen Haken dran hattest, da hast du gejubelt und hast gesagt, jetzt habe ich alles erreicht.
Ja, habe ich das so gesagt oder habe ich irgendwie
Ja.
gemeint, ehrlich? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich dachte so, ich habe mein Lebensziel erreicht oder sowas, glaube ich.
Ja, oder
Oder
so, genau,
jetzt ist
ja. So,
mein Leben
genau.
vollkommen.
Wahrscheinlich
Ich
meinten wir das, ja.
ja. Das ist wirklich so. Das war so emotional. Also Ich glaube, die deutsche Meisterschaft, das war für mich ein krasseres Erlebnis als die Olympiade, wenn ich so das ausdrücken kann, weil ich habe genau darauf, habe ich halt gearbeitet, um diese 5,80 zu springen und da halt sich wirklich bombenfest zu qualifizieren und dort dabei zu sein. Ja, und ich erinnere mich noch ganz, ganz gut an die deutsche Meisterschaft. Das war auch im dritten Versuch da, weil ich habe dann, glaube ich, ausgelassen, meine ich. Also tue ich mich doch nicht so gut erinnern, wie man sieht. Aber auf jeden Fall waren es dann halt diese 5,80, meine ich, im letzten Versuch. Und ich habe den Sprung halt perfekt getroffen. Hab es immer noch ein Gefühl drin, was ich dabei gemacht habe. Also schon ganz, ganz crazy eigentlich, wenn man so dran denkt. Und
Ja, krass, ne? Die Emotionen bleiben.
danach war das einfach nur eine reine Fahrt auf dem siebten Himmel, die ganze Zeit nach Hause, dann zu Hause mit den Eltern und ja, ich habe da die ganzen Bilder auch auf dem Rechner hier gespeichert. So. War schön, ja. Ich habe aber dann noch und natürlich Angst gehabt, weil, wer weiß, vielleicht wird's wieder verschoben, ne? Vielleicht auch jetzt doch bloß nicht mit der Corona erkranken, weil ich war ja schon im April mit Corona erkrankt, also noch in demselben Jahr und ging es auch richtig, richtig dreckig. Und 2 Wochen hat es auch ungefähr gedauert und dann war es ja schon, Wettkämpfe gingen bald los und dann Mai und Rehlingen und was auch immer noch alles dabei war. Und da bin ich schon knapp an 5,80 vorbeigeschwungen, erinnere ich mich. Und es war auch sehr anstrengend emotional. Also ich bin auch teilweise wirklich nach diesem Wettkampf in Rehlingen, wo die 80 ganz knapp, wo ich die ganz knapp gerissen habe, bin ich nach Hause gekommen, bin es war fast wirklich in Tränen ausgebrochen. Mein Vater war dann da und hat auch dann mich ein bisschen getröstet, weil ich dachte, ey, vielleicht war das der einzige Möglichkeit, da wirklich die zu springen, die 85, ne? Und ich wusste nicht, ob das noch überhaupt klappt. So. Und das war hart auch natürlich, ne? War nicht einfach.
Ja, da merkt man auch, was für ein Druck da einfach, ne, auf einem lastet.
Ja, natürlich, natürlich. Und damit muss auch umgehen können, klar. Also, aber es ist auch Erfahrungssache natürlich.
Diese Zielsetzung, nachdem du dann diesen Lebenstraum dir erfüllt hast, die Olympischen Spiele, du bist da gesprungen, bist dort Neunter geworden. Wie lange hat das gedauert, um dann für dich wieder ein neues Ziel zu definieren und zu wissen, okay, das war jetzt das Höchste, was ich mir bis dato vorstellen konnte, aber jetzt setze ich mir neue Ziele. Also wie war da so diese Justierung für dich?
Ich überlege gerade, also ich glaube noch im selben Jahr ungefähr, dann zu der nächsten Vorbereitung, wo wir dann angefangen haben zu trainieren im Oktober, November und dann war das also, ja, was passiert denn eigentlich jetzt? So, wie geht es eigentlich weiter? Weil so weit habe ich ja damals nicht gedacht. Also ich dachte ja entweder das oder
Genau.
das. So, und jetzt? Ja, keine Ahnung. Ey, im Endeffekt habe ich mich damit abgefunden, dass ich gesagt habe, ah, ich möchte halt Spaß haben, ich möchte springen. Ich habe dann gemerkt, so jetzt passieren die Dinge, die ich lange erhofft habe, die passieren würden. Und Wettkampfteilnahmen, die ich auch noch nie vorher hatte, ISAF zum Beispiel, so Indoor oder was war sonst irgendwo in Frankreich vielleicht, ne? Und ich habe natürlich noch die Technik und die Energie vom letzten Jahr und das war immer noch alles so auf der siebten Wolke und natürlich wollte ich einfach nur so viel mitnehmen, wie es geht und gucken, wie jetzt die Reise einfach weitergeht. So, und dann lief ja eigentlich auch ganz gut. Natürlich, klar, gab es auch mal ein paar Wettkämpfe, die auch nicht so toll liefen und ich halt nicht wusste, okay, irgendwie fühlt sich jetzt schon ein bisschen anders an als vorhin, ne? Aber ja, war klar, da ist dann die WM in Eugene und wir haben die EM in München. Also wir sind eigentlich ganz coole Ziele, dort zu performen, eigentlich saugeil. Und ich habe das auch dann genutzt, die Möglichkeit, also in Eugene dann mit 5. Platz. Also auch tolles, tolles Ereignis. Und dann nach der EM oder eigentlich nach Eugene, da hat es dann schon ein bisschen angefangen, ja, mich auseinanderzunehmen mental. Und ich habe gespürt, so, okay, da tut sich was, so, da tauchen irgendwelche Unsicherheiten auf, so, und dann, ja, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wie es weitergeht. So. Aber was halt die so Ziele angeht, hat sich dann nochmal lange gedauert für jetzt die kommenden Jahre, weil sind so Anpassungsmomente. Okay, 2022 war so, ah, okay, Spaß haben, dann Eugene und performen. Plötzlich merkst du, oh, das läuft dann eben nicht mehr so gut, was machst du 2023? Oh, ich muss mich irgendwie retten. Es funktioniert irgendwie gar nicht. Und dann Hauptsache teilnehmen bei der WM in Budapest. Habe ich dann auch irgendwie geschafft. So. Und dann ist ja schon, kommt ja schon Paris. So. Also ich war damals, sage ich mal so, noch nicht bereit, nach Tokio zu denken, direkt an Paris. Ne? Erstmal noch alles verdauen und gucken und überhaupt, was ist das, wer bin ich überhaupt, ne? Und praktisch erst 2023 hatte ich Paris auch wirklich bewusst auch im Kopf gehabt. So. Und das ist dann Richtung. Das ist das, was ich erreichen möchte. Da möchte ich dabei sein. Und ja, jetzt im Vergleich zu jetzt ist mir auch bewusst, okay, ich möchte nach Los Angeles. So. Das ist jetzt nochmal 4 Jahre hin, aber ich weiß schon, okay, ich glaube, da bin ich, werde ich zu mir deutlicher zu sagen, okay, wenn ich mich weiterhin entwickle, auch, beziehungsweise auch schaffe, die Leistung zu halten dementsprechend, dann ist Los Angeles für mich auch realistisch dementsprechend. So. Und, das davor war alles so, ey, Gedanken, Emotionen, wo bin ich, was mache ich überhaupt, jetzt ganz neues Leben, ich bin jetzt Profisportler, oh, okay.
Absolut.
Ja, und jetzt nochmal ganz andere Phase dementsprechend.
Ja, ist dieses permanente Auf und Ab auch so, ne? Was der Stabhochsprung einfach so mit sich bringt, was du da jetzt gerade schön beschrieben hast. Wenn du so überlegst, der Oleg von damals und der Oleg von heute, was würdest du aus der Perspektive deines heutigen Ichs sozusagen dem jungen Oleg mit auf den Weg geben? Was ist das für ein Tipp? Lässt sich das in so einen Satz zusammenfassen?
Wahrscheinlich nicht. Ein Aufsatz anstatt ein Satz. Aber ich merke es ja so ein bisschen jetzt bei den jungen Leuten, die auch bei uns trainieren und die drauf sind. Und ich erkenne auch mich selbst da teilweise natürlich. Und ich habe auch letztens auch, wo sie gesprungen sind, mit Training gesagt, so lernst du vergessen. Ne? Und da gab es einen Spruch von einem, der hat gesagt, schon fast so beim Loslaufen, nein, ich will mich nicht verletzen. Da habe ich gesagt, so, stopp. Also wenn du so denkst, dann ist es komplett falsch, weil du machst eine Sportart, die ist halt komplett gefährlich, ne? Da kann er wirklich sehr viel schief gehen. Wenn du diesen Gedanken hast, oh, ich will mich nicht verletzen, dann bist du eigentlich hier komplett falsch, weil jeder Sprung ist eigentlich eine Gefahr für den Körper, ne? So, da kann immer was schief gehen. So, und ich war damals halt eh nicht drauf gewesen. Daher auch diese Reife, die mir dann geholfen hat, zu sagen, okay, du riskierst mehr, wenn du das wirklich willst. Und lerne auch zu vergessen. So, und wirklich gib halt Vollgas. Und nicht irgendwie, ja, ich mache es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, oder je nachdem. Aber diese Sache mit Körper fühlen oder sich selbst besser fühlen, da kann man halt keinen Tipp geben, das ist Erfahrung. Da muss man auch dementsprechend das irgendwo kennenlernen. So. Also ich glaube, wie gesagt, diese zwei Sachen hätte ich gerne mir selbst gesagt damals.
Ja,
Gelassenheit.
ja.
Ja. Gelassen sein.
Umso
Auch
schöner, dass du
irgendwo.
das heute so verpacken kannst und damit auch anderen so kleine
Ja.
Tipps mitgeben kannst. Das ist ja, glaube ich, unglaublich wertvoll, auch für die Sportler, die mit dir trainieren dürfen. Wir haben schon ganz kurz das Thema auch angerissen, dass du ja in Anführungsstrichen nicht nur Sportler bist, auch wenn du jetzt ja inzwischen schon seit ein paar Jahren auch Profisportler bist. Aber du studierst ja auch. Ich glaube, in deinen Anfängen im Studium war es erst Maschinenbau. Korrigiere mich. Ich glaube, dann bist du irgendwann umgeswitcht auf Umweltwissenschaften. Wie fühlt
Richtig.
sich diese Doppelposition oder Funktion so für dich an? Weil es sind ja im Prinzip zwei Welten, auch die da so aufeinander prallen. Auch Umweltwissenschaften und Sport, also die viele Reiserei ist, mit Nachhaltigkeit hat das ja in vielen Dingen nichts zu tun. Aber wie kriegst du das so
Ja.
unter einen Hut?
Ah, ganz, ganz schwer für mich tatsächlich. Ich bewundere Leute, die wirklich schaffen, dann nebenbei auch zu studieren komplett. Weil ich bin der Typ, wenn ich eine Sache richtig machen möchte, dann muss ich mich halt auch komplett auf diese eine Sache fokussieren. Es ist schwer für mich, zwei Sachen wirklich auf vollem Niveau zu bewältigen so und deswegen kämpfe ich halt immer noch so mit dem Studium und versuche da immer wieder Wege zu finden, wie ich halt einigermaßen konstanter vorankomme. Aber es gelingt halt nicht, weil du hast dann eben eine Wettkampfreise. Am Freitag jetzt halt Vorlesung, kannst du nicht, weil du dann schon irgendwo nach Berlin fahren musst. Ne? Dementsprechend ist es nicht einfach so. Und ich suche da jetzt nach einem Lösungszweck aktuell, wie ich das nochmal anders gestalten kann. Weil, ganz einfach erklären. Weil bevor 2020, 2021 war ich ein ganz normaler Typ Student, sage ich mal, und der halt Sport getrieben hat. So, trotzdem auf einem höheren Niveau. So. Und jetzt bin ich halt Profisportler und dieses Konzept. Klassisches Studium passt halt da schwer rein. So. Und das habe ich auch erst jetzt verstanden für mich. Weil ich kann nicht jeden Tag an der Uni sein, wirklich. Ich muss dann irgendwie auch flexibel sein, ah, Physiotermin wurde verschoben, dementsprechend, ah, da ist eine Vorlesung, scheiße, was machst du jetzt? Wie, ne? Und da muss halt immer jonglieren können. So. Das habe ich jetzt realisiert dementsprechend und ich muss halt mich da ein bisschen anpassen. An das Studio praktisch an, meinen Lebensstil anpassen, an das Profisportlerleben sozusagen. Und da habe ich gerade aktuell meine Gedanken, die ich dann versuche irgendwann umzusetzen. Kann ich aber noch nicht verraten, möchte ich noch nicht.
Wir beobachten das einfach weiter. Eine
Das
Frage
von
musst du
mir.
uns aber unbedingt noch beantworten, weil das
Okay.
immer wieder auch ein Thema ist. Und zwar, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Sprung, aber trotzdem, weil ich dich ja auch hier im Video sehe und deine Hände immer. Der schwarze Kleber, den du im Wettkampf benutzt, ist der wirklich aus Kasachstan, wo du mit deiner Familie ursprünglich herkommst? Oder was ist das Geheimnis des Klebers? Nimm uns kurz mit.
Also mittlerweile nicht mehr tatsächlich. Also früher habe ich das dann auch bestellt gehabt, so also eine Lieferung, habe ich dann über Freunde von Freunden, so bitte könnt ihr da was zuschicken. So, und leider ist es so, dass es dann mit der Zeit die Produktion eingestellt wurde oder wurde auch schlechter, das hat nicht mehr so geklebt und so. Ah, und damit hatte ich auch viele Schwierigkeiten, auch beim Training und beim Springen, unter anderem dadurch entstanden. Und dann hat man natürlich Zeit gehabt, wo man experimentiert hat und geguckt hat, ah, was könnte da besser sein und wie auch immer. Und dann halt natürlich durch den André, der hat mir gezeigt hat, wie er es gemacht hat. Damals habe ich es umgesetzt. So, und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich halt zwei Tapes habe. Das schwarze oben drüber und dann das normale Leukotape praktisch auf der anderen Seite gewickelt. Also du drückst das um und dann ist die klebrige Seite nach außen.
Ah, ja,
Ja, und man könnte natürlich sagen, man greift nur ganz an die klebrige Seite von einem Leukotape und dann springt man damit. Aber also bekloppt ich ja natürlich auch bin, ich muss da irgendwie ja noch ein bisschen experimentieren, gucken, was dann auch besser geht und wie auch immer. Na, und dann habe ich halt das andere schwarze Tape. Ja, und das kommt aus der Tierindustrie hier eigentlich. Also da tut man damit die bei den Kühen die Hufe zum Beispiel irgendwie abwickeln, so wenn die
Ah.
dann oder bei Pferden, soweit ich weiß. Das hat auch, haben ein paar andere verwendet, das Tape. Also es ist nicht so, dass ich aus dem Nichts irgendwo jetzt gefunden habe, sondern dass ich wusste, ah, da gibt es Leute, die benutzen das, weil es ist dann klebrig, ne, schon. Und in Kombination mit der ursprünglichen Technik, so mit Feuerzeugbenzin, was man drauf macht, dann wird es dann schön weich und verteilt sich auf die Hand ganz gut. Und dann packst du auf dieses Leukotape. Das Ding ist bombenfest, ne? Da kannst du nie wieder abrutschen, so eigentlich. Und du kommst auch los. Ne? Du kannst auch den Stab loslassen, das ist auch das Wichtigste. Ne? Das ist nicht so, dass du nur kleben bleibst und dann nie wieder wegkommst, sondern ist okay, ich kann damit
Absolut.
springen und dann geht's auch ab. So. Und seitdem tatsächlich habe ich auch nie wieder Schwierigkeiten gehabt. Also weil früher war der Fokus, okay, hebt es jetzt oder nicht? Und jetzt so, ah, da passiert nichts, so ich kann machen, was ich will. Dann bleibe ich auch dran heben und nicht abrutschen. Also, ist verrückt, die
Spannend.
Stabhochspringer, ja, genau, die Stabis, die machen wieder irgendeinen Fetz.
Ja, ist eine
so,
Wissenschaft für
aber,
sich, definitiv.
ja, genau, aber was, man tut alles, was einem hilft, ne? Also, um irgendwie hochzuspringen.
Ja, ist ja auch ein
Definitiv.
Vertrauensding, wie du ja gesagt hast. Das ist ja auch eine gefährliche Sportart, also gar keine Frage. Wie lange dauert das, bis das Zeug von Fingern wieder ab ist?
5 bis 10 Minuten, wenn ich dann nochmal wieder mit Benzin dann das leicht dann abreiben kann. So, früher habe ich geschluckt, so geht auch. Dann sind die Hände schön glatt und weich am Ende. aber gar nicht so lang. Also es geht recht schnell mittlerweile. Genau.
Lass uns noch mal ein bisschen auf dieses Jahr zu sprechen kommen. 2025 ist ja auch ein spannendes Jahr mit einigen internationalen Einsätzen, die da winken. Also alleine, wenn wir jetzt an die Halle denken, im September dann noch eine Weltmeisterschaft. Mit welchem Gefühl bist du aktuell in diesem Jahr unterwegs?
Gute Frage. Gefühl. Also von der Einstellung kann ich halt sagen, dass ich weiß, was ich erreichen möchte. Ich weiß, wo ich mich halt hinbewege. Vom Gefühl her ist es immer noch natürlich eine Arbeit, klar. Also man ist halt nicht immer zufrieden oder ich weiß sozusagen, wie es sich anfühlt, wenn ich halt im Flow bin, wenn ich alles richtig mache, so dann ist es schon ein überzeugendes, cooles Gefühl. Wenn es halt nicht der Fall ist, dann weiß ich, okay, es gibt noch Arbeit, es gibt noch was zu tun. Jeder Sprung ist wichtig, jedes Mal abzuheben, abzuspringen, durchzuziehen, ist halt ein Pluspunkt. Also gibt dann dir Kraft und Überzeugung für den nächsten Wettkampf, für den nächsten Start, wie auch immer. Und da ist halt noch Arbeit drin. Deswegen, Kann ich dir sagen, oh, super tolles Gefühl oder oh, super schlechtes Gefühl, wie auch immer. Ist halt Arbeit, so wie man sie da typisch klassisch kennt. Es ist immer noch dann mental und Überzeugung und da halt dran zu bleiben und sich halt einzuprägen, dass man es kann und dass es dass man da drüber springen kann. So. Und ich denke, vor allem, das war ja auch damals genauso gewesen. Ich habe das in den Jahren 2021, 2022. Also es ist eigentlich nie anders. Also man meint aber, oh, damals war es einfacher. Ja gut, nee, war es eigentlich nicht. Es ist ja genauso anstrengend, wie es auch jetzt ist. Dementsprechend würde ich sagen, es ist ein gutes Gefühl. Ich bin positiv eingestellt. Die Energie ist da. Die Positivität auch vor allem ist auch im Vordergrund. Und ich habe Bock. Ich freue mich auf die Wettkämpfe. Vor allem diese EM-Bronzemedaille vom letzten Jahr hatte mir da noch Energie gegeben. Und ich habe jetzt auch gesagt, okay, ich möchte, dass es genauso weitergeht eigentlich, ne? Ich weiß, ich kann das. Ich kann eigentlich noch mehr erreichen. Das ist genau dieselbe Gedanken wie 2020, die ich damals hatte. Und wenn ich daran wieder fest glaube, daran arbeite, dann kann ich auch vielleicht auch bei einer größeren Meisterschaft dann, in dem Fall für mich Weltmeisterschaft wäre nach dem Ziel, dann dort auch gut zu performen.
Sind es Medaillen, die dich nach 16 Jahren Stabhochsprung antreiben, oder welches Ziel ist da so im Hintergrund, das dich pusht?
Das ist jetzt ganz, ganz schwierige Frage. Ich kann sie, glaube ich, nicht so einfach beantworten. Aber ich denke jetzt nochmal an die EM letztes Jahr. Und wo ich dann die 82 gesprungen bin. Und genau in dem Moment bin ich von der Matte runter. Da war natürlich Gefühle ohne Ende. Und da habe ich dem Torben gesagt, ey Torben, genau das ist das, weswegen ich das Ganze mache. So, das ist cooles Gefühl, geil, macht sau Bock gerade. Geil gesprungen. Medaille wahrscheinlich ist drin. Und ich, da hat er gesagt, ja, kann ich dich voll verstehen und genau deswegen macht er das, glaube ich, auch, hat er gesagt,
Da
weiß ich
fragen wir ihn
nicht.
selber nochmal. Ja,
So,
genau.
aber es ist, frag nochmal lieber, genau. Es ist wirklich ein, ja, ich glaube, ich möchte dieses Gefühl oft erleben, dieses Gefühl, was du plantest, jetzt immer wieder erlebt, wenn der Weltrekord springt und dann halt dabei noch eine Medaille verdient. Ich glaube, das ist wirklich auch eine Sucht bei ihm und ich hoffe, dass diese Sucht bei mir auch dann noch recht lange bleibt, bestehen bleibt, weil das ist Peak an Emotionen, was man da halt erreichen kann, wenn da alle mitfiebern, die Zuschauer und Ängsten und Familie und Freunde und du dann halt noch am wichtigsten Ereignis dann noch was springst und Medaille verdienen kannst. Also das ist wirklich einzigartig. Und das ist das, was ich,
Wenn
glaube
wir
ich,
jetzt so den
möchte.
Blick ganz weit vorauswerfen und irgendwann am Ende deiner Karriere, wir haben noch ganz lange Zeit, aber welche Headline soll dann da stehen, wenn du dir das aussuchen kannst, an wie soll die Sportwelt dich erinnern?
Dazu bin ich nicht in der Lage. Ich bin da nicht stark für solche Headlines, für solche knappen, kurzen Aussagen zu treffen oder was da jetzt in der Zeitung stehen könnte. Keine Ahnung. Dann sind dann wie viele Jahre statt 20 Jahre Stabhochsprung? Irgendwas, vielleicht 20 Jahre Profisport oder Stabhochsprung und irgendwas noch dahinter, vielleicht, weiß ich nicht. Und da müsste ich jetzt lange überlegen, um dir irgendwas zu sagen.
Wenn es soweit ist, machen wir
Keine
uns dann Gedanken drüber und sprechen im Zweifel einfach nochmal drüber. Danke, Oleg, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. 16 Jahre Stabhochsprung und noch much more to come. Vielen lieben Dank für all die tiefen Einblicke und das
Gern geschehen.
Mitfiebern und Miterleben lassen nochmal im Rückblick. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Mir ebenfalls. Danke dir für die Einladung.